Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Quereinsteiger-Reihe. Heute zu Gast sind Knut Ballhaus und Fabian Arnold. Die beiden Quereinsteiger haben in Berlin eine kleine Sauerteigbäckerei eröffnet. Der Weg war steinig und hart, aber jetzt leben sie ihren Traum. Und was sie alles erlebt haben, wie sie dazu gekommen sind und was ihre Ziele sind, das klären wir jetzt gleich in unserem gemeinsamen Gespräch. Eine kleine Anmerkung habe ich noch, was die Akustik angeht. Ich nehme diese Folge das erste Mal in meinem neuen Büro im sächsischen Freiberg auf und hier hallt es noch ein bisschen, weil der Raum einfach so groß ist. Das wird hoffentlich für die nächsten Folgen wieder etwas besser werden. Darum bitte ich um Entschuldigung, aber ich denke, es lässt sich ganz gut anhören. So, und nun viel Spaß mit Knut, Fabian und mir. Hallo Knut, hallo Fabian.
Hi. Hallo Lutz, danke. Ja, dass du uns gefunden hast.
Ja, wir haben ja im kurzen Vorgespräch eben schon nicht mehr gewusst, also ich jedenfalls, liegt ja an mir, wo ich euch gefunden habe, aber es gibt euch und zwar in Berlin und auch noch gar nicht so lange, wenn ich richtig gesehen habe, seit November 24, richtig?
Genau, jetzt ja, müsste jetzt so die Halbjahrgrenze erreicht sein, Also noch sehr frisch.
Ja, und ihr backt noch, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Also habt noch nicht genug davon. Wir fangen vielleicht mal damit an, dass die Hörerinnen und Hörer kurz wissen, wer ihr überhaupt seid. Und da kommen wir dann, glaube ich, auch ziemlich schnell ins Thema. Denn soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, bist du, Knut, ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, gelernter Bäcker und Fabian ist ein ungelernter Bäcker. So, und den Rest könnt ihr gerne selber erzählen.
Also ich bin tatsächlich nur für die Ausbildung nach Berlin gekommen. Also ich war in Göttingen, hatte ich so einen kleinen Second-Hand-Laden. Unter anderem, also ich habe vorher mal kurz Kunstgeschichte studiert, das hat mir nicht so getaugt. Und dann habe ich so einen kleinen Laden angemietet und dann einen kleinen Vintage-Klamottenladen reingemacht. Hatte den 2 Jahre, ein bisschen mehr. Aber war damit auch nicht so glücklich, weil es im Grunde eigentlich nur rumsitzen war und ein bisschen organisieren. Und dann, ja, wie gesagt, war ich damit nicht so ganz glücklich. Dann kam da noch eine Trennung dazu, die sehr schwer war. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt den Laden ziemlich unvermittelt erstmal geschlossen. Habe dann zum Glück eine Bekannte gefunden, die den übernommen hat. Und mehr oder weniger aus Langeweile war ich dann öfters in einem sehr guten italienischen Restaurant in Göttingen, wo mein Bruder gekellnert hat. Also und habe dann eigentlich ja aus Langeweile gefragt, ob ich da irgendwie helfen kann. Und dann meinten die, ja, wir haben keinen Pizzawecker. Und dann habe ich das mal einen Tag gemacht und ja, war sofort irgendwie von dem Bacillus gepackt. Also dieses Teig machen und hatte auch das Glück, dass die Besitzer wirklich aus Neapel kamen, also die wussten auch, wovon sie reden. Und hat dann auch schnell dazu geführt, dass ich das irgendwie immer noch eine Schippe draufsetzen wollte, also dass ich dann auch mich mit diesem Thema Lievito Madre auseinandergesetzt habe und das war vorher überhaupt nicht der Fall. Also die Pizza, die da angeboten wurde, war wirklich eigentlich so ein relativ simples Niveau und ich wollte dann natürlich aber den dicken Rand und die schwarzen Bläschen hinkriegen und ja. Also war wirklich obsessiv damit. Also ich habe Zutaten aus eigener Tasche gekauft, weil ich die verwenden wollte. Ne? Und, genau, das habe ich dann ein Jahr tatsächlich gemacht. Also es hat sich völlig, ich hatte nie irgendwas mit Backen am Hut. Das ist ganz zufällig entstanden. Und hatte dann sogar überlegt, nach Neapel zu gehen und da dieses sogenannte Pizzaiolo-Diplom zu machen. Da hatten mich die Besitzer auch schon weitestgehend vermittelt. Das war dann aber alles zu der Zeit, wo Corona, wo die Pandemie dann kam. Ja. Und so war das ein bisschen auf Eis gelegt. Und dann hatte ich noch mit dem Gedanken gespielt, in Göttingen eine kleine Pizzeria aufzumachen. Das war dann aber auch relativ schnell dann keine Option. Und dann hatte ich eines Abends Es gab auf Arte so eine Kochsendung von dem Michael Hoffmann. Ich weiß nicht, ob dir der was
Ja,
sagt.
sag mir was, ja.
Und die Sendung, die hat in der Bäckerei gespielt, hier in Berlin. Und das sah so schön aus und so harmonisch, dass ich mich da total verliebt habe. Und dann habe ich da am nächsten Tag angerufen und gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich da eine Ausbildung mache. Und ja, ich durfte dann auch tatsächlich vorbeikommen. Und ja, habe mich dafür entschieden, den Schritt zu machen. Und das war wirklich so voll in der Pandemie. Also meine Ausbildung hat eigentlich fast so, ja, zum Großteil während der Pandemie stattgefunden.
Magst du sagen, welche Bäckerei das war?
Ich weiß es nicht so genau, weil letztendlich die Erfahrung eigentlich nicht so gut war.
Alles klar, nee, dann ist kein Ding, ne? Also, hätte ja sein können, dass es total positiv war. Dann hätten wir sie natürlich gern empfohlen.
Ja, nee, also das Bild, was ich da quasi von der Bäckerei hatte, das war eher die Vergangenheit. Also das, als ich gekommen bin, wurde die dann übernommen von jemand anderem. Und da hat dann also ein bisschen so ein anderer Wind Einzug gefunden. Also es wurde alles recht schnell gemacht, mit viel Hefe. Und am Anfang hatte ich da noch gar nicht so eine Meinung. Also Brotbacken war für mich eigentlich noch ein völlig neues Feld. Aber umso mehr ich mich dann persönlich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gemerkt, oh, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so das, was ich gerne lernen möchte. Allerdings war Fabian, mit dem ich jetzt die Bäckerei aufgemacht habe, der ist ungefähr, ich glaube, einen Monat vor mir gekommen, oder?
Ja, genau.
Der eben als Koch eben mal lernen wollte, wie man auch gutes Brot backt, um so ein bisschen sein Portfolio zu erweitern. Und also unser Treffen war eigentlich ein riesiger Glücksfall, weil wir beide eigentlich gemerkt haben, okay, das, was hier stattfindet, ist gar nicht unbedingt das, was wir lernen wollen. Aber wir haben ja uns und wir hatten den Schlüssel zur Backstube. Das war der Riesen-Pluspunkt. Also ich habe tatsächlich auch über der Backstube gewohnt. Das war alles so ein bisschen, ja, ein bisschen wenig Distanz während der Ausbildung zu dem Betrieb.
Ja,
Und ja, dann haben wir eigentlich auch, oder? Ja, Entschuldigung.
ich wollte gerade einfügen, so war das früher eigentlich immer, ne? Da haben die Azubis immer quasi in der Bäckerei oder über der Bäckerei gewohnt und wurden auch verköstigt
Ja,
von der
ja.
Bäckersfamilie. Also insofern ist es eigentlich fast traditionell, was ihr da erlebt habt, abgesehen von der Art zu backen, nehme ich an.
Ja, also eigentlich ist das eine ganz schöne Vorstellung gewesen. Mich hat das alles sehr belastet, muss ich sagen. Also die Arbeitszeiten und eigentlich habe ich mehr oder weniger dafür gelebt, eben nach der getanen Arbeit in dem Betrieb, also mir selber beizubringen, zusammen mit Fabian, wie man eben ohne Hefe backt. Und weil auch die Bäckereien, die das bereits in Berlin machen, das sind meistens auch Quereinsteiger, die dann nicht ausbilden dürfen oder es nicht tun. So dass eben auch nicht die Option bestand, zu einer dieser Bäckereien zu wechseln. Aber ja, dann haben Fabian und ich uns eben, ja, das war eine total positive Energie, also dass wir uns immer wieder jeden Tag erzählt haben, oh, hast du das auf YouTube gesehen und das und lass uns das doch mal probieren und warum geht das Brot nicht so auf, lass uns doch mal das probieren, also so eine total positive Wechselwirkung. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich da letztendlich doch unheimlich viel gelernt habe, also in Eigenregie. Auch. Und es war auch ein bisschen obsessiv tatsächlich. Also ich habe oft noch eine Schicht drangehangen, wie ich da alleine in der Backstube war und weitergebacken habe. Das war natürlich auch ein Glück, dass ich das durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ja, also die reine Ausbildung, die hat mich sehr belastet. Also
Ja,
wie
da
schon gesagt.
würde ich nachher vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Ich nehme jetzt erstmal mit, du bist tatsächlich dann nach meiner eigenen Definition dann auch ein Quereinsteiger. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe auch nicht so viel über euch finden können, über euren
Ja.
Werdegang. Ja, und das Zweite, ist die Beobachtung oder der Eindruck, dass du nicht in erster Linie die Ausbildung angefangen hast, um später die Bäckerei aufmachen zu können, Stichwort Meisterzwang, Meisterbrief, sondern erstmal um Wissen zu sammeln. Ist das richtig?
Also ehrlich gesagt war mir klar, wenn ich das mache, weil ich auch schon 29 war, als ich das angefangen habe, dass es auf eine eigene Bäckerei hinauslaufen wird. Also das war eigentlich von Anfang an mein Ziel, muss ich tatsächlich sagen.
Und dann hast du auch gleich entschieden, wenn, dann mache ich auch den Meister oder hast du auch über Alternativen
nachgedacht? Ja, ich wusste das am Anfang nicht, dass man einen Meister braucht. Das kam dann so während der Ausbildung, so in der ersten Zeit habe ich das da gehört und da gab es auch immer so Kontroversen, ist das jetzt wirklich so oder nicht? Und irgendwann war klar, okay, es ist so. Und dann wusste ich auch, ich mache so schnell wie möglich den Meister danach. Aber ja, letztendlich würde ich mich auch durchaus noch als Quereinsteiger bezeichnen. Also ich denke, dass der Meister absolut kein Maßstab dafür ist, wie gut jemand backen kann. Das war in meinem Fall, und ich denke, da bin ich nicht alleine, eine Notwendigkeit, um eben den Laden aufmachen zu können. Aber das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der das nicht vorhat. Also ja, das waren schon relativ rudimentäre Sachen, die man da abliefern musste. Also ich glaube, die Prüfungsverordnung, die war von 62.
Alles klar.
Und also das ist schon, das macht auch traurig. Also während der Ausbildung, da gab es eigentlich so prozentual vielleicht 10%, so wie mich, so ein bisschen Studienabbrecher, die einfach diesen Beruf lernen wollen, aber halt mehr draus machen wollen, die nicht einfach nur in irgendeiner Großbäckerei rundwirken wollen, sondern die einfach auch ein bisschen so einen Feingeist mitbringen und
also das Ganze ein bisschen tiefer schürfend aufstellen wollen und vielleicht eine Ebene dahinter gucken, mindestens eine Ebene.
Ja, und so mit den Personen, die man da so hatte, mit denen man sich angefreundet hat, hat man oft so ein bisschen den Kopf darüber geschüttelt, was eigentlich einem beigebracht wird. Und dass eigentlich diese neuen Techniken, die zum Beispiel wie dieses San Francisco Sourdough, diese ganzen Sachen, die aus von dem Chad Robertson so rübergeschwackt kamen, das war eigentlich so den Lehrkräften völlig fremd. Also ich glaube, ich habe einmal irgendwas mit einem Weizensauerteig gefragt in der Schule und da meinte der Lehrer, was? Sauerteig ist Roggen. Und das ist so ein bisschen bezeichnet dafür, ne? Also es war ein bisschen Augen zu und durch, muss ich ehrlich sagen.
Ja, dann kommen wir vielleicht später nochmal im Detail drauf. Jetzt müssen wir mal Fabian mit in die Runde holen.
Ja, bitte.
Fabian, du bist Koch, habe ich gelernt vorhin. Wie ist denn dein Werdegang bis zum Beginn der Bäckerei?
Ich bin aus Ingolstadt und war 10 Jahre lang Koch und dann hat die Pandemie angefangen. Und ich habe mich dann umgeguckt nach einem anderen Job. Und wollte die Zeit dann sinnvoll nutzen und habe mir dann gedacht, okay, gehst du in eine Bäckerei. Und da die Bäckerei Michael Hoffmann gehörte, legendärer Koch, habe ich mich da auch beworben. Und die haben gerade händeringend Leute gesucht und habe zu denen auch gesagt, ich würde hier gerne backen, aber ich will hier nicht hinten stehen und rund wirken. Wenn ich hierher komme, will ich auch an Kneter, ich will Teige machen. Und das hat dann relativ schnell funktioniert und genau in dieser Bäckerei habe ich eben Blut kennengelernt und dann für mich war es ein Glücksgriff, weil alle meine Kochfreunde zu Hause waren und keinen Job hatten und ich habe die Zeit mit YouTube-Videos verbracht und bin in die Backstube gegangen und habe das ausprobiert. YouTube-Videos von Ihnen und von Marcel Paar auf jeden Fall. Und das Knut da war, hat mir auch richtig gut getan, weil wir uns gegenseitig so angespannt haben. Jeden Tag sind wir in die Arbeit gekommen, haben Informationen ausgetauscht, was wir gelesen haben. Den Montag zum Beispiel, den haben wir immer zu zweit alleine gemacht und sind dann auch immer schneller geworden in dem Tagesgeschäft, dass wir dann am Montag immer eingeführt haben, dass wir uns irgendwie ein Thema gesucht haben und dann jeder hat zum Beispiel jetzt geräucherte Kartoffeln, dann hat jeder ein geräuchertes Kartoffelbrot gemacht auf seine Art und ja, das hat dann die ganze Sache da ziemlich spannend gemacht und ich hätte mir da jetzt irgendwie auch keine Bäckerei besser vorstellen können, um zu lernen, weil das wirklich mit Try and Error war und aus Fehlern lernt man ja am meisten und genau. Und am Montag haben wir dann halt irgendwann auch angefangen, halt diese hefefreie Brote zu backen, nur mit Sauerteig. Und dann wurde es natürlich immer spannender und die Tür ging auf für immer besseres Brot. Dann
Hat
habe
es.
ich ein paar Jahre noch so hin und her überlegt, Koch, Bäcker, Koch. Und dann war aber klar, okay, Knut will eine Bäckerei auch mit mir aufmachen. Und dann habe ich gesagt, ja, zwischen uns passt es einfach so gut. Bin ich dabei.
Hat das denn abgefärbt auf den einen oder anderen Angestellten in der Bäckerei, in der ihr dann quasi in der zweiten Schicht für euch gebacken habt? Oder hat das Brot nie die Belegschaft erreicht, was ihr
Ah, das
gebacken
war ein
habt?
sehr, sehr kleines Team und vielleicht auf die eine oder andere hat es auch abgefärbt. Die hat dann auch in eine andere Bäckerei gewechselt, wo nur mit Sauerteig, in eine feine Sauerteigbäckerei. Ja, ich denke schon, dass es ein bisschen abgefärbt hat, ja. Aber es war ein sehr kleines Team von dem her.
Also, wie lange war ich eigentlich noch da, nachdem du gegangen bist? Also.
Ein Jahr, glaube ich, noch. Da kam auch dann wieder ein Oldschool-Bäckermeister und dann war für mich auch klar, okay, die Zeit ist dann auch hier jetzt wieder abgelaufen, weil dann wurde das natürlich wieder so gemacht, wie es früher gemacht wurde. Und ja, man wusste ja schon, dass es eigentlich in eine andere Richtung geht, geiles Brot zu backen.
Ja, um das zeitlich nochmal einzuordnen für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer, Pandemiezeit, warst du Knut dort und hast die Ausbildung gemacht. Die Pandemie ist ja jetzt auch schon einige Jahre vorbei. Was war denn dazwischen, zwischen November 24 und dem Ende der Gesellenausbildung? Wahrscheinlich den Meister hast du dann auch da gemacht oder anderswo? Das ist gleich die zweite Frage.
Ob ich den in Berlin gemacht habe? Ja, genau, den macht man ja hier in der Bäckerakademie, also ohne Betrieb. Den habe ich dann in Vollzeit gemacht. Zwischen dem Ausbildungsende und dem Meister, da lag vielleicht noch so ein knappes Jahr. Da musste ich mich tatsächlich wirklich erstmal holen. Also mir ging es wirklich, also mir ging es ernsthaft nicht gut nach der Ausbildung. Also ich hatte mit Angstzuständen zu kämpfen. Also wirklich mental schlecht ging es mir. Da musste ich erstmal ein paar Stellschrauben drehen, dass es mir wieder gut geht. Ich war ein kleines bisschen reisen und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass der Meister anfängt, damit ich endlich starten kann. Ich hatte noch mal kurz in einer, nee, das war jetzt vor der Eröffnung des Ladens, ich hatte noch mal in einer Patisserie gearbeitet, um da noch mal so ein bisschen Know-how zu sammeln. Ja, aber viel war nicht dazwischen. Also wie gesagt, mir ging es wirklich schlecht und habe mir dann auch geschworen, zusammen mit Fabian, dass wir eine Bäckerei aufmachen, in der wir uns wohlfühlen, wo Musik läuft, wo wir spät anfangen können. Also der Erste hier in der Bäckerei kommt um 7 tatsächlich zur Arbeit, wo wir einfach am Leben teilnehmen können und wo es eben nicht um dieses Geschufte geht, ne? Also nach dem Motto um 1 anfangen und hier schnell, schnell Hefe rein, mach mal warmes Wasser, damit es schneller geht. Um 6 muss das Brot im Laden stehen. Und das war wirklich, nachdem Fabian noch weg war aus dem Betrieb, war das für mich eine richtig schlimme Zeit. Weil wie du auch schon gefragt hast, ob das irgendwie die anderen erreicht hat, das mit dem, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, sorgfältiger zu backen und so weiter. Also das kann ich nicht bestätigen, das war nicht so. Ich hatte dann teilweise sogar ein bisschen den Auftrag einer Ausbilderin bekommen, die Belegschaft etwas dafür zu sensibilisieren. Und das hat auch sehr auf Gegenwehr getroffen. Also dass ich da quasi als Azubi alteingesessene Bäckern zeigen soll, wie man dieses zum Beispiel jetzt dieses San Francisco Sourdough backen soll. Da musste ich mir einiges anhören und das es war ein ganz schöner Spießrutenlauf.
Ja,
Und
hast du die Chance gehabt zu verkürzen? Also gab es die
ja.
Möglichkeit? Ja.
Also ich habe insgesamt 2 Jahre gemacht. Ja, konnte verkürzen.
Immerhin.
Und ich weiß auch, als am letzten Tag, wo die Ausbildung da war, wo ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, ja, meine Meisterin kam nicht mal, um irgendwas zu sagen, ne? Also weder Tschüss, danke, irgendwas. Ich bin dann raus und mir war klar, ich gehe nie wieder in diesen Laden. Das war wirklich ein Befreiungsschlag.
Ja,
Ja.
wie sah es denn an der Meisterschule aus? Gab es da etwas offenere Ohren und Gemüter, was alternatives, ich nenne es jetzt mal einfach alternatives Backen
Ja,
angeht?
das ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Unter den Schülern auf jeden Fall. Das war eine tolle Klasse. Also alle, die waren alle ähnlich gesinnt wie ich. Ja, also das war eine schöne Zeit und man konnte es auch ein bisschen den Stoff mit Humor nehmen. Ich kann es nicht anders sagen. Also es waren Absitzen und ja, Augen zu und durch. Ja, es ist eigentlich wirklich, ja, ich weiß noch, vor der praktischen Prüfung hieß es, ja, wir wissen im Moment, sind Brote mit so großen Bläschen in, aber wenn wir hier sowas sehen, dann fallt ihr durch. Also da war angesagt, Ziegelsteine zu machen, ne? Und das ist, ja, also eigentlich habe ich versucht, das, was ich da beigebracht bekomme, nicht an mich ranzulassen, ne? Also das möglichst nichts davon in mein Habitus einfließen zu lassen. Ja, genau.
Ja, dann drehen wir das doch vielleicht mal ins Positive. Ist es denn bei euch möglich oder soll es möglich sein, als Azubi auch anzuheuern? Also ist das, was ihr quasi negativ erfahren habt in einem anderen Betrieb, der Anreiz dazu, selbst Azubis aufzunehmen? Oder ist es einfach unmöglich, so wie du es ja vorhin auch schon, oder ich glaube, Fabian war das, beschrieben hast, in kleineren Betrieben, so wie ihr jetzt auch einer seid, wird halt selten ausgebildet, weil einfach die Strukturen anders sind. Wie sieht es da bei euch aus? Also
Also
gibt es
leider haben wir
Azubis
jetzt noch
oder?
gerade, nee, leider noch nicht. Wir haben halt einen Bäcker eingestellt und sind halt jetzt gerade erstmal so an der Grenze von Leuten, die wir aufnehmen können. Aber in naher Zukunft, es soll auf jeden Fall ein Azubi kommen und klar, der soll nicht das erlebt haben, was Knut erlebt hat. Und beziehungsweise, ja, wir haben ja schon humane Arbeitszeiten. Das ist ja auch ein Grund, warum ich mich dann für Bäcker entschieden habe, weil wir halt einfach humane Arbeitszeiten vom Montag bis Samstag haben.
Im Kochbereich ist es ja auch teilweise anders, ne?
Genau, ich habe es ziemlich gern gemacht, mache es auch jetzt privat immer noch ziemlich gern kochen, aber klar, man arbeitet immer abends und immer am Wochenende und ich bin jetzt super happy mit dem, was wir da geschaffen haben. Und natürlich müssen wir da auch jemand die Chance geben, lernen zu können. Jetzt gerade ist leider noch kein Platz, aber wird kommen.
Also wir hatten tatsächlich auch schon Anfragen, ja, aber im Moment wissen wir gar nicht, wo die dritte Person stehen soll. Also die Backstube ist wirklich extrem klein und wir sind so in unserer Routine, wir reden manchmal gar nicht miteinander. Wir machen Pirouetten und halten uns die Tür auf und irgendwann soll da auch jemand da teilhaben dürfen und möchten auch, dass die Person dann hier wirklich eine schöne Zeit hat und sich wohlfühlt. Das ist mir ganz wichtig, das anders zu machen und ja, die Arbeit wertzuschätzen und wir wissen nicht, wann es so sein wird, vielleicht nächstes Jahr.
Ja, da kommt gleich meine Frage zur Routine. Ist denn bei euch jetzt seit November schon eine Art Routine eingetreten oder ist trotzdem jeden Tag immer noch irgendwie alles neu und müsst ihr wieder schauen, dass alles läuft? Oder geht ihr jetzt, wie du eigentlich ja schon angedeutet hast, ne, geht ihr jetzt einfach quasi blind und geräuschlos in die Backstube, macht euer Ding und versteht euch auch ohne Worte und den Teig genauso?
Ja, also wäre jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, dass wir blind arbeiten könnten, aber es geht schon in die Richtung. Also ja, ich weiß noch, den ersten Monat haben wir vielleicht mal für einen Tag 10 oder 12 Stunden gebraucht und hatten dann auch gleich überlegt, oh, müssen wir jemanden einstellen und schaffen wir das? Aber als dann wirklich die Routine eingesetzt hat, haben wir für die gleiche Arbeit vielleicht manchmal 6 oder 8 Stunden gebraucht. Ne? Das hat einiges ausgemacht. Und ja, also man kann absolut von einer Routine sprechen, wo einfach aber auch durch das relativ kleine Sortiment die Zeit da ist, auch mal sich für den kompletten Knetvorgang vom Kneter zu hocken und da reinzugucken. Ne? Und das ist das, was uns Spaß macht und fasziniert, dieses, ja, einen Teig wirklich auszubilden mit Autolyse eine halbe Stunde und Bastinage und ja, und das ist ja kaum in einem Betrieb möglich, ne? Also
Nee, genau, und dann.
wenn du dich da vor den Kneter setzt, dann kriegst du ja einen auf den Hinterkopf.
Ja, allerdings.
Und ja, es ist wirklich einfach nur wunderschön. Also ich bin jeden Tag dankbar, dass ich hierher kommen darf und dass das auch angenommen wird und die Sachen so schön rauskommen und ja.
Ja, dann schauen wir uns mal euer Konzept an. Ihr seid zu zweit in der Backstube, habt ihr gerade erzählt. Kleines Sortiment. Wie groß ist denn das kleine Sortiment? Was habt ihr alles im Programm?
Okay, wir haben das Weizen-Sauerteigbrot, also was natürlich schon diesem San Francisco Sourdough so ein bisschen nachempfunden ist, was eigentlich jede gute junge Bäckerei so ein Sortiment hat,
Ja,
ne?
genau.
Das ist ein Teig. Davon machen wir jetzt noch Abwandlung, also wir mischen den gleichen Teig nochmal mit ganzen gekochten Kartoffeln. Die wir dann einfach nur über den Kneter zerquetschen, geben da noch Gewürze hinzu, also Muskat, Kümmel, Koriander. Wir haben auch eine kleine Mühle da, das rösten wir und mahlen das frisch. Das ist unser Kartoffelbrot, was eigentlich so mit der Bestseller ist. Von Dienstag bis Donnerstag machen wir noch eine Abwandlung von dem Teig mit Porridge. Wir rösten Haferflocken. Machen eine Porridge daraus, geben das mit in den Teig und das wird dann nochmal beim aufarbeitenden Hafer gewälzt. Und Freitag und Samstag gibt es nochmal statt dem Haferbrot ein Sesam- und Tahinbrot mit geröstetem Sesam, Tahin. Das kommt auch sehr gut an. Dann haben wir noch ein Saatenkastenbrot. Das ist ein Dinkel-Roggen- Mischbrot mit Sesam, Leinsaat, Sonnenblumenkern, was ist noch drin?
Ganze Roggenkörner.
Ja, ganze Roggenkörner, die wir keimen lassen auch. Also wir haben das macht Fabian immer, wir haben so einen großen Eimer, wo wir Roggenkörner einweichen und immer wieder waschen und die keimen dann. Und dann machen wir uns immer so einen Vorrat für die Woche. Die frieren wir dann auch ein. Und die kommt dann mit rein. Haben auch schon mal selber Malz gemacht, also Roggen keimen lassen, rösten und mahlen. Und ein Dinkel-Kastenbrot haben wir. Also da hatten wir auch überlegt, ob wir gleich auf die Dinkelschiene gehen, auch mit dem Hausbrot. Aber haben uns dann entschieden, dass wir einfach für die Leute, die wirklich gezielt dinkeln möchten, auch so ein sehr schönes Kastenbrot machen, was eine sehr hohe TA hat und lange frisch hält. Das ist so ein bisschen das Familienbrot. Das backen wir auch nicht allzu dunkel, da beherrschen wir uns ein bisschen. Und dann haben wir noch unser Roggenbrot. Das ist auch ein Teig, den wir in drei verschiedenen Varianten machen. Also einmal Natur, einmal mit Brotgewürz, Fenchel, Kümmel, Koriander, Anis. Und einmal noch, da haben wir uns, du kennst wahrscheinlich den Jochen Gaues, ne?
Ja.
Den fanden wir auch immer so cool und der hat ja dieses Kohlspeckbrot und das haben wir uns auch abgekupfert, müssen wir sagen, dass wir, aber auch mit, wir haben auch da stehen, das ist von Jochen Gaues und so weiter, also wir geben das nicht als unseres aus, das ist so ein bisschen so eine Hommage. Genau, davon machen wir immer nur ein paar, weil das geht tatsächlich gar nicht so gut weg, weil es auch viele Vegetarier gibt. Aber wir mögen das sehr gerne und es gibt so eine kleine Stammkundschaft, die das immer auch möchte. Und genau, also Roggen, Dinkel, Weizen. Ach so, und Baguette natürlich, Baguette. Genau, alles über Langzeitführung.
Und alles 100% Sauerteig?
Ja. Ja, also wir verwenden keine Hefe, auch für die süßen Sachen.
Ja, was gibt's denn da zu entdecken bei euch an Süßen?
Süße Sachen, da haben wir auch die Morning Buns, auch von dem Chad Robertson. Also wir haben eine Auswahlmaschine, die haben wir uns, als hätte ich fast so einen Bogen geschlagen, nochmal so ein bisschen, wo wir die ganzen Maschinen herbekommen haben, aber ich bleibe erstmal beim Sortiment. Also gerollte Schnecken, die eben mit, die gibt es einmal mit Orangenschale und Zimt, also Butter, Orangenschale, Zimt wird draufgestrichen und dann eingerollt und dann abgeschnitten und in Muffinform gehen die dann über Nacht auf und werden dann gebacken. Und dann haben die so einen Pilzkopf und unten in der Form bildet sich so ein kleines Karamell und das ist ganz schön. Und dann werden die direkt heiß aus dem Ofen nochmal in dem entsprechenden Zucker gewälzt. Also wir haben noch eine andere Variante mit Zitronenabrieb und Kardamom. Dann haben wir noch Queen Amann, dieses bretonische Gebäck. Das ist auch ein Plunderteig und in der letzten Tour wird ganz dick Zucker einturiert. Also wie bei so Schweineohren.
Okay, ja.
Und die werden dann in Rechtecke geschnitten und dann so wie so eine Rose eingeschlagen. Und die werden dann in so Aluring, so Patisserie-Ring gebacken. Und die springen dann so ein bisschen auf, wie so eine Rose. Und in den Ringen, die sind auch gebuttert und gezuckert. Und dann bildet sich so ein ganz hartes Karamell, wie so eine Crème Brûlée. Also wenn man da so mit einem
Ja.
Löffel draufhaut, dann klackt es so richtig. Und sind innen eben schön locker, aber auch so splittrig, glasig, bisschen zäh auch. Und außen haben die so eine ganz harte Karamellschicht. Und die machen wir einmal Natur. Und da kommt oben dann immer noch so ein bisschen Maldon-Salz drauf, diese Salzflocken. Und mit einer wechselnden Füllung. Jetzt im Moment ist es Rhabarber. Und genau, dann haben wir noch Rosinenbrötchen und Schoko-Orangenbrötchen, also mit kandierter Orangenschale und Schokodrops. Genau. Und jetzt machen wir seit kurzem noch Vatruschkas. Das sind so slawische, original sind das so Hefeteiggebäcke, die dann so eine Käsekuchenfüllung haben. Und da kommen noch Heidelbeeren drauf. Und wir machen das halt mit Sauerteig, ne? Also das ist kein wirklicher Brioche, das ist schon so ein Milchbrötchenteig. Aber auch mit viel Butter, mit Orangenabrieb, Vanille drin und ja, so ein relativ kleines Sortiment.
Naja, es klang schon relativ umfangreich.
Ja, eigentlich, wo ich das gerade gesagt habe, dachte ich auch, ich war neulich in der Bäckerei, auch einer sehr guten Bäckerei in Berlin, die gar nicht so ein viel größeres Sortiment haben und habe, glaube ich, 10 Leute gezählt in der sichtbaren Backstube. Und da dachte ich, okay, das ist schon krass, was wir teilweise zu zweit machen.
Ja, es klang so.
Ja, aber es kommt uns irgendwie nicht so vor, muss ich zugeben. Also,
Ne, wir sind sehr eingespielt und
ja.
hängen uns halt auch richtig rein. Ne?
Also wir sind wirklich nur zu zweit jeden Tag in der Backstube, ne? Das
Ja.
ist
Ja, dann frage ich vielleicht gleich mal, wie sieht denn die ehrliche Arbeitszeit aus? Also ihr fangt um 7 an, wenn ihr aus der Wachstube raus seid, ist ja normalerweise, vor allem wenn ihr nur zu zweit seid, zwar die praktische Arbeit erledigt in der Wachstube, aber es kommt ja bei so einem Unternehmen noch einiges dazu an Verwaltungskram, Papierkram
Ja, also
etc.
wir waren so vorausschauend, dass wir wirklich uns eine Steuerberaterin gesucht haben.
Buchhalterin, ja.
Buchhalterin. Also der Fabian macht da so ein bisschen Vorarbeit für die, ne? Oder kannst du auch mal sagen?
Ja, also ich arbeite ihr halt zu. Klar, es hat immer wieder mal E-Mails im Postfach, die man nachlaufen muss, beantworten muss oder irgendwelche falschen Rechnungen, denen man nachlaufen muss. Hält sich noch in Grenzen, aber man denkt natürlich immer, okay, jetzt habe ich alles aufgearbeitet und dann flattern die nächsten Dinge rein. aber ich bin auch froh, wie es mit Blut und Mühe halt aufgeteilt ist. Ich mache das so, kümmere mich darum. Knut ist dann mehr so das Gesicht und macht den Instagram-Auftritt, was ja auch viel Arbeit ist. Und jeder fühlt sich, glaube ich, in seiner Rolle gut aufgehoben. Deswegen ist das auch wieder ein super Punkt, wo es bei uns beiden super matcht.
Ja, es ist, Instagram ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, man sieht, dass es self-made ist, ne? Aber irgendwie ist das auch so ein bisschen zu unserem Markenzeichen geworden. Also manche Unternehmen stellen dafür ja wirklich jemanden ein und
Ja, aber das merkt
ich
man
mache
halt auch
das,
gleich, ne? Als Nutzer, als
ja,
Kunde.
ich mache das so nebenbei, denke mir immer irgendwelche Witze aus oder so weiter und es ist halt ehrlich, aber irgendwie ist die Resonanz darauf ganz gut und deswegen können wir das auch, glaube ich, erstmal so beibehalten und ich versuche mal auch mit, ja, dann mit Restaurants, Gastronomien zu connecten, dass die eben Brot von uns auch bekommen. Da sind wir jetzt auch weitestgehend ausgelastet. Also wir haben jetzt drei relativ große Läden, die von uns Brot beziehen. Ein vierter ist jetzt noch in der Warteschleife, aber mehr schaffen wir auch nicht. Also
Ja, eure Kapazitäten sind jetzt quasi aufgebraucht. Mehr geht nicht.
ja. Also am Freitag und Samstag auf jeden Fall.
Ja, personell nicht oder auch technisch nicht?
Nee, eigentlich ist es wirklich die Kapazität des Kühlraums, des Ofens und die Menge an Sticken und Brotwegen, die wir
Ja,
haben.
da haben wir jetzt jeweils noch neun bestellt und wir haben halt nur drei Herde und haben uns jetzt schon ein bisschen in den Hintern gebissen, dass ein vierter oder fünfter vielleicht doch ganz gut gewesen wäre, aber konnte ja keiner wissen, dass es so abgeht. Aber wir finden schon einen Weg. Jetzt kommt nochmal ein neuer Frostwagen und neuer Teigwarenwagen und dann gucken wir mal noch, was alles reinpasst in das Kühlhaus. Auch da hatten wir Glück. Wir wollten eigentlich ein kleineres kaufen und dann hat derjenige uns ein größeres angedreht und jetzt sind wir super happy, dass wir eigentlich so ein großes Kühlhaus haben. Sonst wäre schon Schluss.
Ja.
Ja, habt ihr euch denn mit der Frage schon beschäftigt, was ist, wenn es dann noch besser laufen könnte? Also wenn die Nachfrage eure Kapazität weit übertrifft, habt ihr da für euch persönlich schon eine Entscheidung getroffen? Es gibt ja mehrere Wege. Man könnte sagen, gut, also wir können nur das backen, was wir zu zweit backen können, und dann das Ende. Oder man ist offen für Erweiterung, Vergrößerung, was natürlich dann auch wieder diverse Probleme und also Vor- und Nachteile mit
Genau.
sich bringt.
Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Und zwar, also eins, was wir auf jeden Fall nicht wollen, wir wollen nicht eher anfangen. Wenn das irgendwann ist, dass der eine kommt ja um 7 und der andere kommt um 8. Wir hatten einmal schon überlegt, ob wir beide um 7 anfangen, aber das wäre schon wieder, man freut sich irgendwie auf die 8-Uhr-Schicht. Das ist
Also wir
einfach,
wechseln das
ja.
immer. Die eine Woche macht der eine 7 und der andere kommt um 8 und das wechselt dann die nächste Woche.
Und Samstag fangen wir beide um 6:30 Uhr an. Da geht es ja schon gar nicht anders, weil da machen wir zum Beispiel auch noch Seelen am Samstag. Und da muss alles, da ist der Andrang von 9 bis 11 Uhr, stehen die Leute der Schlange, da muss alles zack, zack, zack fertig sein. Aber genau an den Zeiten, die sind, glaube ich, in Stein gemeißelt. Da wollen wir nichts ändern.
Also wir hatten auch mal so ein bisschen drüber geredet. Wir wollen, dass die Gemütlichkeit nicht verloren geht. Also wir wollen, ja,
Ja, man
wir
muss
wollen unser
aufpassen,
Leben
genau.
weiterleben können und wenn es irgendwie mehr werden sollte, dann sagen wir halt Nein zu Abnehmern, die Brot von uns wollen. Und wenn das Brot weg ist, dann ist es weg. Aber irgendwelche Expansionspläne haben wir eigentlich nicht im Moment. Also wir wollen einen Laden haben, wo wir das Brot so. Also wo wir uns ausleben und so gutes Brot backen, wie es irgendwie geht. Aber irgendwie der Wunsch, dass wir jetzt noch einen zweiten Laden haben oder so und womöglich gar nicht mehr in der Backstube stehen, das widerspricht mir total. Also der Grund, warum ich das alles mache, ist, weil ich in der Backstube stehen will.
Ja.
Ja.
Man wird ja auch immer abhängiger von mehr Mitarbeitern. Desto abhängiger wird man, fallen die Leute aus, findet man wieder welche. Ich
Ja.
glaube, ich weiß nicht, ob das.
Ja, also letztens kam die Frage schon auf, weil wir jetzt noch einen neuen Kunden aufgenommen haben und gemerkt haben, oh, eigentlich müssten wir eine halbe Stunde früher anfangen und dass wir wirklich kaum noch Platz haben im Kühlhaus und ja, wohin die Reise gehen soll. Und da war eigentlich schon die Antwort darauf, dass wir, wie soll ich sagen, eine gute Work-Life-Balance nicht verlieren wollen. Und eigentlich auch, also total zufrieden sein können, also mehr zu wollen, das wäre ja albern eigentlich. Also das ist ja wie ein Traum, ne? Also wenn man mit dem Arbeitsrhythmus und mit der Arbeitsmenge das erreicht, das ist doch, wie kann, also mehr kann man ja eigentlich gar nicht wollen. Also ich zumindest nicht.
Wie macht ihr das eigentlich mit eurem Laden? Ihr backt und verkauft parallel auch oder habt ihr einfach feste Backstubenzeiten und danach beginnt die Ladenzeit?
Nee, wir haben Verkäuferinnen.
Ah, okay.
Also wir haben drei Personen, die sich unter der Woche die Schichten aufteilen. Die kommt dann immer von 9 bis 17 Uhr kommt jemand. Und das sind total tolle Leute und die machen das auch mehr oder weniger unter sich aus. Also wir sind da auch sehr liberale Arbeitgeber. Also ich glaube, schon eine laissez-faire, wie sagt man, Unternehmensführung teilweise, die wir hier führen. Und das funktioniert. Wir wollen einfach, eine gute Atmosphäre ist das, was wir uns wünschen und dass wir lachen und ja, die Kunden sich freuen, reinzukommen und ja.
Die Kunden haben dann auch einen Blick in die Backstube bei euch?
Ja. Also die kommen rein und links ist eine, haben wir so eine kleine Sitzbank gebaut mit einer Glasscheibe und die können uns dann zugucken. Ja.
Euer Verkaufspersonal muss das oder sollte das auch mal mitgebacken haben? Ist das ein Prinzip, das ihr verfolgt oder reicht es, wenn sie die Kennwerte, die kennen?
Eigentlich reicht es, wenn sie von Herzen nett
Ja,
sind.
voll. Die kriegen schon immer mehr mit, weil die Leute, Kunden natürlich Fragen haben. Aber da man das alles in der Backstube mit kriegt, springt dann Knut eigentlich immer schon zur Seite und erklärt ihnen das. Und die hören dann natürlich auch zu und lernen daraus. Und nächstes Mal wissen sie es dann von selber.
Ja, also es
Ja.
ist recht unkonventionell. Also die Verkäuferinnen, die rufen auch einfach rüber, ey Knut oder ey Fabian, was ist nochmal da drin oder was ist das Besondere darin? Ja, und das finden wir gut so, dass das alles so ein bisschen Rock'n'Roll ist auch. Und
Ja, es macht es lebendig, auch für die Kunden, ne? Ist immer was Neues los,
ja,
ja.
und läuft auch immer recht laut Musik. Also wir sind beide große Musikfans und an den Wänden hängen auch alte Musikposter und so weiter. Es ist ja, es ist sehr. Sieht schon manchmal eher aus wie ein Plattenladen.
Ja, vorhin hast du, Knut, angedeutet, dass ja die meisten Brote eher dunkel backt. Ich habe das auf einem Foto auch bemerkt, aber positiv bemerkt. Wie sehen das eure Kunden? Ist das ein Mischmasch aus Meinungen oder gibt es da schon die Tendenz, dass man eher Angst hat vor so dunklen Krusten aus verschiedenen Gründen?
Also es ist ab und zu, aber ganz selten sagt mal jemand, muss das denn sein? Und eher auch ältere Leute, die dann auch mal fragen, ja, soll das so dunkel sein oder ist Ihnen das jetzt verbrannt? Und dann erklären wir eigentlich auch immer, dass wir das so wollen, dass das eben Geschmack ist und dass sich das halt auch nicht ändern wird, weil ja, wir backen halt letztendlich erstmal so, wie wir es am liebsten essen und jeder ist eingeladen, das mit uns zu teilen, ne? Und ja, aber ganz selten sagt da mal jemand was. Also die meisten Leute, also wir hatten auch echt Glück mit dem Kiez, in dem wir gelandet sind. Das ist so ein, ja, gibt's auch sehr viele junge Leute, die auch selber einfach auch Wissen mitbringen, ne? Wie Brot heutzutage aussehen soll und was sie gerne möchten und die das auch eher schätzen, als jetzt fragen, warum ist das so dunkel? Also das.
Es findet sich auch im Sortiment immer irgendwo ein helles, weil auch wenn dann, obwohl der Ofen nagelneu ist, auf einer Seite ist immer irgendwie
Ja, das
manchmal
stimmt.
ein bisschen weniger Hitze
Ja,
und
das kenne ich, ja.
dann findet sich für denjenigen auch ein helleres
Genau,
gebacken ist.
wir fragen auch immer, also die Verkäuferinnen fragen auch immer, ob sie sich das aussuchen wollen, das Brot, ob es eher hell oder dunkel ist und so umschiffen wir das eigentlich ganz gut und ja.
Ja, kommen wir mal noch zu finanziellen Dingen. Ihr erzählt so viel, wie ihr erzählen mögt und könnt. Das eine
Ja.
ist die Frage nach den Brotpreisen. Das ist ja immer eine spannende Frage. Je nachdem, in welchem Viertel man in welcher Stadt ist, kommt es einem teuer vor oder eher günstig. Was sind denn so die durchschnittlichen Kilopreise bei euch?
Also das Hausbrot, das Weizenbrot, kostet 7 € das Kilo. Und da habe ich ehrlich gesagt auch schon deutlich teurere in Berlin gesehen. Also wir wissen, dass das viel Geld ist für uns auch. Also wir leben selber auch total studentisch. Also ich fahre mit einem klappigen Damenrad zur Arbeit, ne? Und ja, Ich find's gerechtfertigt und aber man muss sich schon manchmal anhören. Also gerade am Anfang hieß es oft, oh, das ist aber teuer, weil wir sind doch in Neukölln, das ist, glaube ich, auch lange Zeit und immer noch sind eher auch durchaus sozial schwacher Bezirk. Das ändert sich jetzt sehr bemerkbar. Also so die Gentrifizierung hält hier auch stark Einzug, würde ich sagen. Wir haben aber auch, wir haben draußen ein Schild ans Fenster gehangen, dass Leute, die wirklich im Moment mal nicht so viel Geld haben, uns auch ansprechen können und dann finden wir eine Lösung und dann, ja. Dann, wir haben da im Kassensystem dann so ein Button, Soli-Boot, das ja wieder auch ordentliches Stück runtergehen für Leute, die wirklich es sich sonst nicht leisten können. Also das ist uns schon wichtig. Aber wie gesagt, also ich glaube, da gibt es mittlerweile deutlich teurere Bäckereien und nicht mal nur die kleinen Bio-Bäckereien. Also ich war auch mal in einer Kette oder dachte ich mir auch, oh, so teuer ist das schon, das ist ja gar nicht mehr so weit von uns entfernt.
Ja,
Also,
genau.
und wir verwenden ja auch regionales Biogetreide, ne? Wir kriegen aus dem Spreewald Getreide, wir verwenden, unsere restlichen Rohstoffe sind bio, wir sind nicht bio-zertifiziert.
Ganz bewusst nicht, oder ist das einfach jetzt der Zeit
Aus Angst vor
geschuldet?
den finanziellen Kosten auch. Also
Ja.
das kostet, wir wissen, ich weiß gerade gar nicht genau, was das kostet, aber wir haben mit extrem wenig Geld diese Bäckerei aufgemacht.
Ja, da wollte ich sowieso noch drauf kommen, weil das für andere Quereinsteiger immer spannend ist, weil ja die meisten
Ja.
nicht wirklich viel Kapital in der Hinterhand haben, wenn sie mit sowas anfangen.
Ja.
Ich habe schon gesehen, erzählt habe das auch schon, ein neuer Ofen ist auf jeden Fall reingekommen, der kostet, glaube ich, das meiste an so einer Bäckerei,
Genau,
wenn man
der
jetzt
ist
nicht,
50% von dem Kredit.
genau.
Ja.
Ne? Und genau, das wäre die Frage gewesen. Habt ihr über die Jahre so viel ansparen können oder habt ihr andere Privatfinanziers gehabt, die euch da unterstützt haben? Oder war es wirklich der Gang zur Bank und Geschäftskonzept etc.?
Genau, wir haben einen Businessplan geschrieben und haben dann über die KfW einen Gründungskredit genommen. Und dann hat jeder noch eine Kleinigkeit Eigenkapital eingebracht und ja, dann ging's los.
Ja. Also wir können auch ruhig Zahlen
Ja,
nennen,
genau.
also ich habe da nichts dagegen.
Ja,
Wie hoch
genau.
war der Kredit?
Also der Kredit war 60.000, dann hat jeder noch 10.000 Euro Eigenkapital eingebracht. Und genau.
Ja.
Über 5 Jahre läuft der. 4% Zins.
Ja, da seid ihr
Genau.
wirklich sehr günstig unterwegs,
Ja.
was den
Wir haben
Start
aber
der
da auch
Bäckerei
alles selber
angeht.
gemacht. Also wir haben alles selber gebaut. Wir haben die Wände gestrichen, den Boden neu gemacht, alle Spüle, Leitungen. Wir haben wirklich, also
Also
war
wir haben
alles
keinen
auf
einzigen
Strom.
Handwerker bezahlt, ne?
Genau.
Außer Elektriker,
Außer
ja.
Elektrik, genau. Ansonsten haben wir alles selber gemacht. Und auch die Zeit, das selber auszubauen, war mega schön und die Leute sind da schon vorbeigekommen und haben gefragt, ah, kommt hier eine Bäckerei rein und waren schon super happy und wir haben da im Sommer ausgebaut, es war eine schöne Jahreszeit und
Wie seid ihr denn auf den Standort gekommen? Ich habe gesehen, dass es wohl eine alte Bäckerei schon war. War das Zufall oder war das ganz gezielt gesucht in diesem Stadtteil?
es war absoluter Zufall. Also wir hatten, ich glaube, so die Suche ging schon ein knappes Jahr. Also wirklich in der Woche nach meiner Meisterprüfung haben wir schon angefangen zu suchen und hatten dann diverse Treffen mit Vermieterinnen und ja, irgendwie war nicht das Passende dabei. Also wir hatten einen super schönen Laden, wo auch eigentlich schon alles geritzt war sozusagen. Und dann haben wir als wir den Mietvertrag vorgelegt bekommen haben, festgestellt, dass das so einem total einschlägigen rechtsextremen Politiker gehört, das Gebäude. Und das konnten wir nicht. Also dann haben wir auch, ja, und dann war erstmal total viel Arbeit umsonst gewesen. Und dann war auch die Frage, okay, was passiert jetzt? Ich glaube, da war auch so eine kurz ein bisschen Flaute, dass
Da
so ein
war Frust
bisschen,
da und große Enttäuschung.
ja, dass nicht mehr klar war, findet das jetzt in dem Zeitraum statt, wo wir es eigentlich geplant haben. Also ich hatte, glaube ich, sogar mal mit dem Gedanken dann gespielt, nach Japan auszuwandern. Oder nicht
Oha,
auszuwandern, aber
ja.
zumindest mir das mal anzugucken. Und dann habe ich eines Tages eine E-Mail, eine SMS bekommen von einer Mitschülerin aus der Meisterschule. Und die hat ihre Ausbildung gemacht in der Bäckerei, die vorher in der Immobilie drin war. Und die meinte dann, sie hat mitbekommen, dass der Besitzer ja hier weg möchte, nicht mehr in Berlin leben möchte. Der hat also seinen Sack und Pack gepackt und ist an die Ostsee gezogen und hat seine Bäckerei da auch wieder eröffnet.
Das ging ein bisschen durch die Presse, habe ich verfolgt, ja.
Ja, und genau, dann war der Kontakt hergestellt und dann haben wir uns mit dem Vermieter hier getroffen in der Immobilie. Und das war ein Riesenglücksfall. Also das ist wirklich einer der nettesten Menschen, die ich so kennenlernen durfte. Also großzügig und locker und menschlich und haben uns da total gut verstanden. Und er fand das total schön, die Idee, dass hier weiterhin eine Bäckerei bestehen bleibt. Und dann waren wir, glaube ich, an dem Tag die ersten von noch zwei anderen Besichtigern. Unter anderem auch, glaube ich, eine Bio-Kette, eine Bäckereikette. Und noch eine andere ziemlich bekannte junge Sauerteigbäckerei in Berlin, wo ich jetzt auch keine Namen nennen will. Und irgendwie war klar, dass wir uns aber gut verstanden haben und dass ihm auch irgendwie unsere Geschichte, dass ihn die so ein bisschen berührt hat. Und dann hat er uns eigentlich in derselben Nacht noch geschrieben, dass er sich für uns entschieden hat. Und dann in den nächsten 2 Wochen haben wir den Mietvertrag gemacht und ja, das war dann so ein bisschen so ein Point of No Return. Also wir haben den Mietvertrag unterschrieben, bevor wir Geld hatten, tatsächlich.
Aber auch aufgrund dieses Vermieters, weil
Ja,
der war
ja.
einmalig, ist einmalig.
Ja. Und das war schon krass eigentlich, das zu tun. Aber das war ein Angebot und das konnten wir nicht ablehnen.
Ja.
Und dann hieß es wirklich irgendwie an Geld kommen. Und dann haben wir zusammen einen Businessplan geschrieben und den an die Bank geschickt. Da kam dann auch zum Glück bei der ersten Bank wirklich Interesse zurück. Und dann hatten wir auch eine ganz nette Beraterin, die auch das Konzept verstanden hat, die quasi, für die das keine exotische Idee ist, eine Sauerteigbäckerei aufzumachen, sondern die weiß, okay, hier gibt's Bäckerei X und Y, die bereits gut laufen und das ist ein Trend im Moment. Und ja, dann ging das relativ schnell, dass wir da auch die Zusage bekommen haben. Die wirkliche Ausschüttung hat ja, ein bisschen länger gedauert, als
Das
wir es gerne gewollt hätten.
stimmt.
Also Fabian hatte zum Glück ein bisschen Erspartes. Und dann haben wir wirklich angefangen, Holz zu kaufen, haben Maschinen geliehen, um hier zu bauen. Also wir sind durch ganz Deutschland gefahren, um alte Bäckereimaschinen einzusammeln. Wirklich immer mit dem Fokus so günstig wie möglich. Und wir sind zum Beispiel nach Würzburg ins Kloster gefahren. Da hatten wir zufällig über Kleinanzeigen was gefunden, eine alte Ausrollmaschine und eine Brötchenpresse. Die Brötchenpresse ist eigentlich ehrlich gesagt nur Dekoration, die funktioniert leider nicht so richtig. Aber die Ausrollmaschine, die ist super. Und einen Kneter haben wir. Wo war das?
Das war nämlich eine Stunde von
Und das
hier in
war eine
Berlin.
Aktion, dass ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Also es sind ja teilweise tonnenschwere Maschinen, die wir da irgendwie in einen geliehenen Transporter bekommen haben und nachts hier ausgeladen haben. Also ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, wie das möglich war.
Ja, und in Würzburg haben die ja das Haus drumherum
Ach
erneuert
so,
und dann
ja.
hat die Auswahlmaschine nicht mehr durch die Tür
Ja,
gepasst,
also
sondern in
die Maschine war älter als das Haus, in dem sie stand.
und dann musste auch die Flexen mal kurz ran und musste das ein oder andere Teil da, was wir eh nicht gebraucht haben, weggeflext.
Ja, das war so eine alte Ausrollmaschine, die unten noch wie so ein Langwirker hat, wo das dann da.
Ja.
Und das Teil haben wir dann weggeflext und dann hatten wir noch Glück. Es gibt in Berlin hier so einen Mechaniker, der quasi auf die alten Bäckereimaschinen spezialisiert ist. Und das war auch dann nochmal eine Aufgabe, die Nummer rauszufinden, weil die wohl so ein bisschen geheim gehalten wird hier unter den alteingesessenen Bäckereien. Und dann habe ich die Nummer von dem bekommen und der war dann auch total hilfsbereit. Der ist am nächsten Tag vorbeigekommen, hat uns neue Bänder für die Ausrohrmaschine anfertigen lassen, hat uns also die komplette Elektrik neu gemacht, auch bei dem Kneter. Wir haben so einen alten Camper-Kneter, der noch aber total gut in Schuss ist und hat uns da quasi diese ganzen alten Maschinen wieder funktionstüchtig gemacht und meinte dann auch, als wir uns verabschiedet haben, ja, vermutlich sehen wir uns nie wieder.
Ja.
Und haben da wirklich für unglaublich geringe Kosten uns diese Backstube eingerichtet. Also man kann ja für einen neuen Kneter 10, 15.000 Euro ausgeben, glaube ich.
Ja, dann ist er auch noch günstig.
Ja, ist das so?
Na, ja.
Also wir haben für unseren 3.000 bezahlt, die Ausräummaschine hat 600 Euro gekostet und hatten noch eine total nette Begegnung da mit der Schwester, die auch Bäckermeisterin ist, die das auch total schön fand, dass da so zwei junge Leute kommen und sich die Maschinen abholen, und hatten einfach total Glück auf dem Weg. Also mit unseren Begegnungen, da hatten wir schon irgendwie Rückenwind. Also ja, wir hatten, glaube ich, 20.000 Euro, bevor der Kredit kam, und sind damit sehr weit gekommen.
Ja, voll.
Nur dann, wir mussten, glaube ich, den Liefertermin für den Ofen 3 oder 4 Mal verschieben, weil wir das Geld nicht hatten. Ja.
Nun ist er da. Was ich mich jetzt gefragt habe, als ihr erzählt habt, gab es irgendwann mal den Punkt, wo ihr gesagt habt, oder einer von euch beiden vielleicht auch nur, wird das wohl alles gut gehen? Also so ein bisschen Muffensausen, gab es das oder war das immer klar, dass das wird funktionieren?
Hier gar nicht. Also auch, weil die Leute halt schon, als wir ausgebaut haben, sich gefreut haben, dass eine Bäckerei reinkommt. Also hier war kein finanzieller Druck nie da. Und nach den ersten Backversuchen war ich dann auch selber sehr positiv überrascht, mit welchem hohen Standard bzw. Niveau wir starten. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das von Anfang an so gut läuft.
Ja, also das Feedback war halt permanent total positiv von der Umgebung. Ich hatte auch damals schon relativ früh angefangen, so diesen Progress bei Instagram eben zu teilen, und da kam einfach ständig gutes Feedback, und das hat uns total Mut gemacht. Und ja, auch natürlich müssen wir auch dem Vermieter danken. Der hat uns hier, glaube ich, 2, 3 Monate quasi Puffer zum Einrichten gegeben, mietfrei. Und nö, ehrlich gesagt, auch mit Fabian zusammen, wir haben uns einfach auch immer mal so durch die schweren Zeiten getragen. Also wenn einer mal ein bisschen durchhing, dann hat der andere dafür ein bisschen Prozent mehr gemacht und umgekehrt. Und ja, das zu zweit zu machen, das war ein Riesenvorteil. Also alleine wäre ich da, glaube ich, sehr an meine Grenzen gekommen und hätte mich auch mal gefragt, geht das? Aber zu
Richtig viel
zweit.
Arbeit alleine.
Was?
Richtig, richtig viel Arbeit
Ja,
alleine.
ja.
Ja. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich habe noch zwei Fragen. Eine, die könnt ihr vielleicht gar nicht mehr hören, weiß ich nicht. Bezieht sich natürlich auf euren Bäckereinamen, das Brot der frühen Jahre. Da
Ach ja.
gibt's eine nette Geschichte zu. Vielleicht möchtet ihr die noch einmal erzählen. Woher kommt das für alle, die literarisch nicht so bewandert sind? Und durftet ihr das einfach so tun?
Das erkläre ich gerne. Das ist eine Erzählung von Heinrich Böll. Ich erinnere mich, dass ich während der Ausbildung hatte meine Freundin das mal aus dem Bücherschrank ihrer Mutter gezogen. Und da habe ich das gelesen und fand den Namen irgendwie schon so schön. Und ja, das war so ein Buch, wenn man das liest, da hat man wirklich Appetit auf Brot bekommen. Und das war immer so Hirngespinst, dass man ja eine Bäckerei so nennen könnte. Und als dann klar war, weil wir machen das, hier eine Bäckerei, dann ist das wieder aufgekommen. Und dann hat auch wieder meine Freundin tatsächlich die E-Mail-Adresse von dem Sohn von Heinrich Böll herausgefunden, René Böll. Und dann habe ich den geschrieben, habe ihm so ein bisschen auch so meinen Leidensweg in der Ausbildung geschildert, weil der Protagonist in der Erzählung auch ein bisschen Ähnliches durchgelebt hat. Und der René Böll, der war total nett. Also der meinte, ja, es gibt nicht genug gute Bäckereien in Deutschland, und ich finde das toll, und er findet das toll, dass sich zwei junge Menschen selbstständig machen wollen, und dass er uns die Rechte quasi uns erlaubt, den Namen so zu, die Bäckerei so zu nennen. Also wir haben seine Erlaubnis dafür bekommen. Ja, was ein, und dann war klar, wir müssen den Laden so nennen. Also das ist natürlich ein langer Name, das haben wir oft gehört. Also was ist das denn für ein Name, ne? Also, weil in der Regel heißen Bäckereien hier in Berlin irgendwie, ja, irgendwie zweisilbige
Ja, kurz und
Worte,
knackig,
ne?
ja.
Ja, und irgendwie fand ich das cool. Also es geht weniger darum zu sagen, dass wir Brot backen, wie es früher gebacken wurde, was man ja vielleicht denken könnte. Also Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Brot früher war. Ich bin mit abgepacktem Graubrot aufgewachsen aus dem Supermarkt. Es geht eigentlich eher um diese Ästhetik, die das Buch so ein bisschen vermittelt. So, das spielt ja auch in den 60er Jahren, ich glaube sogar in Berlin. Und das ist eine Ästhetik, die mir sehr gut gefällt. Es gab auch einen Film von dem Buch, so ein Arthouse-Film, der in den 60er Jahren rauskam. Und das Design finde ich total schön. Ja, es ist tatsächlich eher so diese Ästhetik, die damit mitschwingt, die ich schön finde und die sich auch so ein bisschen hier in dem Laden widerspiegelt. Also so alte, ja, so Keramiklampen und so ein bisschen alles so Retro, 60er. Das war auch meine Aufgabe, weil ich so da so ein bisschen so ein Freak bin. Ich habe ständig auf Kleinanzeigen nach Lampen gesucht und die dann abgeholt und neu verkabelt und das alles halt so Originale, die hier hängen und das so ein bisschen dieses Design, das hat Fabian mir dann überlassen und wir fühlen uns hier total wohl. Also das ist wie ins Wohnzimmer zu kommen jeden Morgen und ja, also nicht jede Bäckerei sieht so aus, also man findet mittlerweile eher so dieses, so ein bisschen diese Edelstahl, clean und
Genau.
simpel Optik und das ist nicht so unseres.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich finde, euer Name lädt auch ein bisschen zum Diskutieren ein, was früh eben bedeutet, ne? Also jeder hat ja irgendwie eine andere Vorstellung, was früher ist, je nachdem, wie alt er ist. Und ja, würde man sagen, wenn man jetzt mit einem 100-Jährigen oder einer 100-Jährigen diskutiert, dann kann man schon sagen, dass das Brot früher besser war, wenn wir jetzt in unserem, eurem Alter von früher ausgehen, also von der Zeit, in der wir Kinder waren, dann definitiv nicht mehr. Insofern ist früher immer sehr relativ.
Ja, genau. Man kann es auf verschiedene Weisen interpretieren. Man kann auch sagen, dass es das Brot von Fabian und meinen frühen Jahren ist, ne? Den frühen Jahren der Selbstständigkeit. So. Ja, es lädt zum Spekulieren ein. Und
Ja, lässt viel Spielraum offen, das ist sehr schön.
ja, aber es kommen auch öfter mal ältere Menschen, die dann sagen, oh, das habe ich in der Schule gelesen und so weiter. Das ist auch ganz witzig. Also ich bin da sehr stolz drauf, dass wir da die Erlaubnis haben und das ist so, das fühlt sich sehr besonders an und wir haben dann auch dem Sohn, dem René Böll, ein riesen Dankeschön-Paket mit, ich glaube, drei großen Broten geschickt und ein Wein und Honig und hat ihm auch total gut geschmeckt und er hat auch uns ein kleines Bild, also der ist Künstler, als Dankeschön und als kleinen Glücksbringer geschickt. Das hängt hier auch in der Bäckerei und ja, es hat steht alles unter einem guten Stern.
Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen angekündigt. Mir ist noch eine spannende, für mich spannende Frage eingefallen davor, vor der letzten. Und zwar an Fabian. Du bist ja nun Koch in der Hauptausbildung. Und man sagt immer, Köche können nicht backen und Bäcker können nicht kochen. Nun hast du irgendwie in beide Welten reingeschaut. Würdest du das unterstützen? Oder sagst du, naja, die Herangehensweise ist vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich gibt es da schon Dinge, die sich vereinbaren lassen.
Also ich habe das noch nie gehört tatsächlich, dass Bäcker nicht kochen können und Köche nicht backen können.
Ja, so ein geflügeltes Wort, zumindest in der Bäckerszene, sagt man immer, sobald der Koch anfängt, ein Brot backen zu wollen, dann geht's schief. Also vielleicht erkläre ich nochmal den Hintergrund. Also Backen hat ja relativ viel mit Planung zu tun und wirklich spontan geht da nichts, wenn es gut werden soll. Und beim Brot sage ich schon, beim Kochen hat man zumindest als Außenstehender, der die Bäcker dann auch sind, was das Kochhandwerk angeht, als Außenstehender den Eindruck, beim Kochen kann man immer noch mal irgendwie was retten, ne? Noch mal abschmecken und noch ein bisschen Salz dazu oder ein anderes Gewürz oder noch mal was weiß ich, bisschen mehr Brühe etc. pp. Und beim Brotbacken, wenn der Teig fertig ist, ist er halt fertig, ne? Kann man nichts mehr machen. Und wenn man noch neu starten will, dann braucht es halt noch mal 12 Stunden, 24 Stunden, je nachdem, was es für ein Rezept ist. Also die Flexibilität, die man beim Kochen hat, ist zumindest mein Eindruck auch, gibt es beim vernünftigen Brotbacken nicht. Und vielleicht kommt daher vielleicht auch das Vorurteil, dass die Köche nicht backen können, wenn sie es denn versuchen.
Das stimmt, aber auch Patisserie, die durchlebt man ja auch als Koch und das ist ja auch zum Beispiel eine Abteilung, wo man sich sehr strikt nach Rezepten an Rezepte halten muss. Und mir hat es schon sehr viel gebracht, weil es beides ja geht um Konsistenzen, Temperaturen. Und dieses Gefühl hatte ich einfach schon. Und daher ist es mir eigentlich jetzt schon relativ leicht gefallen, backen zu lernen. Und jeden Tag das Gleiche zu machen, ist ein bisschen was anderes als Koch. Da wechselt die Karte öfters, da ist ein bisschen mehr Kreativität im Spiel. Aber jetzt halt jeden Tag immer das geilste Brot zu backen, ist auch sehr spannend. Weil halt auch immer so viele unterschiedliche Faktoren nicht stimmen können. Und dann muss man dann so, kann man dann so viele Schrauben stehen, drehen. Und ja, ist nach wie vor... Macht es richtig Spaß und ist richtig spannend, einen guten Teig zuzubereiten.
Hm. Ich kann auch noch mal was zu sagen. Also tatsächlich ja. Ist witzig, weil Fabian eigentlich derjenige ist, der wirklich auch Wassertemperatur misst und also sehr viel, wie soll ich sagen,
analytischer vielleicht?
Ja, analytischer und präziser rangeht. Und ich eigentlich tatsächlich wirklich sehr viel nach Gefühl mache. Mhm. Also ich habe auch den Anspruch, ich gehe da so ein bisschen fast mit so einem, wie soll ich sagen, auf so eine alchemistische Art und Weise ran. Also so, dass dieser Wunsch besteht, ein Brot zu backen, was irgendwie mehr ist als die Summe der Zutaten und dass ich irgendwann, dass der Rohstoff zu mir spricht und so weiter. Also weißt du, was ich meine?
Es ist eher eine Gefühlsebene, emotionale Ebene.
Die, ja, ich wiege eigentlich teilweise auch ungern, außer jetzt beim Salz natürlich oder messe, einfach weil ich will, dass ich das wirklich, dass das tief in diese Gefühlsebene eindringt, ne? Und wahrscheinlich nervt das Fabian auch manchmal, dass ich das nicht tue, dass ich da so ein bisschen...
Nee, das Resultat ist immer hervorragend, von dem her, warum soll ich das?
Also da strebe ich wirklich nach, dass das so ein bisschen fast wie so ein, ich backe gern sehr sinnlich, also ich liebe das auch, mich im Detail zu verlieren und so, mich einer Sache zu widmen, mal eine halbe Stunde Brezeln zu machen heute, da mache ich auch manchmal die Augen zu und versuche das wirklich zu fühlen. Und wie ich vorhin schon sagte, ich hatte ja mal überlegt, dass ich so gerne nach Japan möchte. Ich war leider noch nie da. Aber diese Kultur, die da herrscht, wie man sich Dingen widmet und so weiter und teilweise sich ganz auf eine Sache einschießt, das hat mich schon als Kind fasziniert. Und es gibt auch, glaube ich, den Begriff Shokunin oder so. Das ist jemand, der wirklich bewusst sein Leben einer Sache widmet. Ob das jetzt irgendwie ein Sushi-Koch ist, Oder ein Schmied oder so.
Ja, es kann auch ein Bäcker sein. Die Japaner backen sehr, sehr gut mittlerweile.
Ja, ich weiß. Ich hatte da auch eine Bäckerei angeschrieben, bei der ich gerne mal gebacken hätte. Ich glaube, die Arbeitsmentalität muss ich jetzt nicht unbedingt teilen. Aber so dieser Gedanke, diese Idee davon, sich eine Sache wirklich auch für den Rest des Lebens zu widmen und immer was Neues zu lernen, auch schon auf so einer, und wenn es nur noch auf so einer mikroskopischen Ebene ist, ne, das fasziniert mich total. Und da bin ich eher der so eine, ja, der aus dem Bauch backt und nach Gefühl, weil ihr meintest, dass das eher die Köche sind. Das ist hier eher ein bisschen andersrum, dass also Fabian gerne mal auch das Thermometer in den Teig steckt und berechnet, wie die Schüttflüssigkeit, was für eine Temperatur die haben muss. Und davon profitiere ich sehr und andersrum wahrscheinlich auch. Also es ist eine total gute Wechselwirkung. Also,
ja, ist eine schöne Symbiose zwischen euch beiden, ja, so klingt es zumindest.
Ja, also wenn es nur einer alleine machen würde, wäre es, glaube ich, nicht so konsistent und
ja, okay, wir können also zumindest diese Vorurteile und die Klischees beiseite wischen, die offenbar mit Köchen und Bäckern verbunden sind. Bei euch beiden trifft es jedenfalls nicht zu. Ja, dann kommt jetzt meine letzte Frage, die stelle ich, wenn ich dran denke, meistens zum Abschluss dieser Quereinsteiger-Folgen. Da ihr nun beide aus meiner Sicht jedenfalls Quereinsteiger seid, weil ihr vorher was anderes gemacht habt, habt ihr Tipps oder den einen Tipp, der euch vielleicht besonders am Herzen liegt für Menschen, die auch überlegen, eine eigene Bäckerei zu eröffnen, den Weg zu gehen? Was sollten Sie unbedingt beachten? Gibt es vielleicht irgendeinen Fallstrick, über den ihr gefallen seid oder fast gefallen wärt, vor dem ihr die anderen schützen wollt? Es lief alles super, ne, bei euch.
Bei uns lief es einfach super von dem, was wir können, und nur sagen, einfach machen.
Ja, ich überlege gerade irgendwie, vielleicht ist da ja doch irgendein Tipp verborgen. Also man sollte auf jeden Fall mal in einer professionellen Bäckerei gearbeitet haben, dass man das Arbeitspensum auch richtig einschätzen kann. Ich glaube, wenn man jetzt von zu Hause aus seiner so Bastelbackstube irgendwie direkt an den eigenen Laden denkt, das wäre schon ein starker Kontrast, weil manchmal muss man einfach, die Teige warten halt nicht auf einen. Ne? Man muss schon wissen, wie viel Zeit hat man noch, bis der Teig aufgearbeitet werden muss, und wenn da irgendwie dann doch auf einmal 10 Wannen rumliegen und man einem die Erfahrung fehlt und die Sicherheit sagen zu können, okay, der kann noch eine halbe Stunde oder so, dann kann dann, glaube ich, auch mal eine Sicherung durchbrennen. Also da im Vorfeld wirklich auch mal in einer richtigen Bäckerei zumindest mal gearbeitet haben, um das einschätzen zu lernen, würde ich, glaube ich, schon sagen.
Ja, kann ich unterstützen, diesen Tipp, ja. Ja, das ist doch schon ein sehr wertvoller Hinweis gewesen, weil die Rezepte sind natürlich nicht so groß unterschiedlich zwischen Hobbybäckerküche und Bäckerei. Das hängt ja eher von der Philosophie ab. Aber die Logistik dahinter, die ist dann schon eine andere.
Ja, ich meine, ein großer Teig, der geht ja auch irgendwie schneller, als wenn man jetzt ein Brot macht, ne?
Ja, genau.
Aber generell würde ich eigentlich auch sagen, dass meiner Erfahrung nach Quereinsteiger die besseren Bäcker sind. Also nicht immer, aber öfter, weil einfach von Anfang an eine Leidenschaft da ist, und die ist nicht bei jedem gelernten Bäcker da.
Ja.
Und wenn man ein tolles Produkt macht mit Liebe und guten Rohstoffen, dann, ich denke, dann finden die Leute einen auch. Also gerade in irgendwie Gegenden, die vielleicht gar nicht so, muss nicht immer unbedingt Berlin sein, also Gegenden, wo es vielleicht wirklich keine Handwerksbäcker mehr gibt, wenn da jemand eine gute handwerkliche Bio-Backstube mit neuen Methoden auch so diese reine Sauerteigbrote macht. Ich glaube, dann gerade das boomt oft, ne? So wie in Speyer, die Brotpuristen, ne?
Ja, es gibt leider so viele Beispiele, ne? Also es ist schön zu sehen, dass das sich so langsam etabliert und ein gewisses Gegengewicht gegen das etablierte Bäckerhandwerk gibt, was
ja
meistens
auch gelehrt wird. Ganz verwöhnt. Also hier gibt es wirklich viele gute Bäckereien.
Ja, genau. Also Berlin ist da, glaube ich, auch der Spitzenreiter, was die Anzahl angeht und die Qualität. Und dann ziehen so langsam andere Städte hinterher. Auf dem Land ist es noch ein bisschen spärlich, aber auch da tut sich was.
Ja. Ich glaube, wenn man wirklich in der Großstadt, wo es schon welche gibt, was machen möchte, dann sollte man den Standort genügend observieren. Also ich glaube, wir hätten das am Anfang vernachlässigt, aber ich meine, wenn jetzt hier vorher kein Bäcker drin gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch etwas gedauert, bis hier wirklich jeden Tag so eine Menge an Kundschaft hierher findet. Aber wir hatten auch mit Immobilien geliebäugelt, die, glaube ich, nicht so geeignet gewesen wären. Also wir hatten auch dann mal vom Arbeitsamt so eine Unternehmensberatung bekommen, so einen Gutschein. Und der Berater, der hat auch schon einige Gastronomien eröffnet, und der meint auch, man muss sich eigentlich wirklich mit so einem Zähler hinsetzen und zählen, wie viele Leute kommen. Ne? Weil wenn auch mal der Hype weg ist oder gar nicht entsteht, dann kommt es darauf an, wie viele Leute sehen dein Geschäft. Ne? Und in so einer euphorischen Gründungsphase denkt man immer, ach, wenn ich das mache, dann wird das schon laufen, weil ich es bin. Aber das sollte man kühl betrachten können auch und sagen, okay, gibt es die Kundschaft hier, und vielleicht nicht unbedingt eine Bäckerei im Umkreis von 200 Metern oder so. Ne? Also eine gute, vergleichbare Bäckerei, wie man es selber vorhat. Ja, ich denke, das war noch ein, zwei Tipps.
Sehr schön, sehr schön. Gemeinsam mit den vielen anderen Tipps aus den anderen Folgen, die man jetzt alle anhören muss, natürlich noch als Quereinsteiger.
Ja.
Ergibt sich da schon ein ganz rundes Bild, denke ich. So, ihr beiden, Knut und Fabian, vielen, vielen Dank. Wir haben eine gute Stunde Zeit miteinander verbracht. Es gäbe sicherlich noch viel mehr zu erzählen, aber es ist ja, wie gesagt, auch erst zum Zeitpunkt der Aufnahme erst ein halbes Jahr eure Geschäftstätigkeit um. Vielleicht hören wir uns ja auch, weiß ich nicht, in 5 Jahren, wenn ihr dann richtig, richtig Routine habt und wirklich blind backen könnt. Vielleicht hören wir uns ja dann nochmal wieder. Ansonsten sage ich immer, und ich weiß, dass ich das selten schaffe, aber ich sage es trotzdem auch hier wieder, wenn ich mal in Berlin bin, dann versuche ich vorbeizuschauen und euch zu testen.
Also, haben uns auch total gefreut, als auf einmal bei Instagram stand, dass uns Lutz Geißler folgt. Das war ein Ding, ja.
Ja, ich wünsche euch viel Glück weiterhin. Also Glück braucht ihr vielleicht gar nicht, Erfolg braucht ihr eigentlich auch nicht mehr. Also viel Durchhaltevermögen und viel Schlaf und nette Kunden.
Danke dir.
Und ja, dann hören wir uns vielleicht irgendwann wieder.
Tschüss.
Ciao. Tschüss, macht's gut. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.